Ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Jetzt darf man sagen, im Sommer. Wir haben seit ein paar Tagen offiziell Sommer und das Wetter scheint sich im Moment ein bisschen dran zu halten. Auch schön. Wir wollen auch diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Hinweisen darf ich Sie jetzt alle schon auf den Klingelbeutel, der gleich rumgeht. Er ist in diesem Monat bestimmt für die Tafel Oberberg Süd. Dazu muss ich nichts sagen. Sie wissen, wofür es gut ist. Als erstes Lied wollen wir dann singen, Lied 630, die Strophen 1 bis 3. Gemeinsam den Psalm 73 sprechen. Den finden Sie unter der Nummer 734 auf der Seite 1163. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn wir gleich Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Dreieiniger Gott, wir kommen zu dir, um neu zu empfangen, was du für uns getan hast und noch immer tust. Wir kommen zu dir, um neu zu hören, wie du uns zum Leben führst, hin zu deinem Tag, an dem alle Dunkelheit vergangen ist. Wir danken dir, dass wir bis jetzt von deiner Treue leben durften. Deine Liebe hat uns nicht aufgegeben. Du hast uns geführt und begleitet, trotz unserer Trägheit, unserer Angst und unserem Misstrauen. Du hast uns aus aller Müdigkeit aufgerichtet, zu neuen Schritten befreit. Und wir bitten dich, nimm du uns heute Morgen so an, wie wir sind. Menschen, die es dir nicht leicht machen, die sich oft selbst im Weg stehen. Hilf uns durch deinen Geist, zu dir zu finden. Finde du zu uns. Amen. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit lautem Jauchzen fröhlich sein. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, auch heute an dir Freude zu haben, weil du dich über uns freust, auch wenn wir das nicht verstehen können. Wir bitten dich, schenke uns Freude und Frieden in dir, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit.
Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legte sie schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da.
Sie erwarten jetzt, dass wir das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Das tun wir auch. Aber normalerweise sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis an dieser Stelle. Und das tun wir in den evangelischen Kirchen hier in dieser Region seit 1817. Aber wir merken, dass manchmal es hilfreich ist, innezuhalten und zu überlegen, was heißt es eigentlich, den Glauben zu bekennen. Das müssen wir nicht mit immer den gleichen Worten machen. Vor 90 Jahren hat in Wuppertal-Barmen die theologische Erklärung ihren Ursprung gefunden, auf der Gründungsversammlung der Bekennenden Kirche. Diese Barmer theologische Erklärung ist Bekenntnis auch unserer Kirche. Aber dieses Bekenntnis ist weitgehend unbekannt. Ich habe das gemerkt, als ich vor kurzem in der Vorlesung die Barmer theologische Erklärung ausgelegt habe, vor Senioren und Seniorinnen im Wesentlichen, auch einigen aus unserer Gemeinde, und für die war es irgendwie dem Namen nach bekannt, aber doch inhaltlich nicht so bekannt. Darum wollen wir jetzt die erste These der Barmer theologischen Erklärung als Bekenntnis sprechen. Sie finden es auf der Seite 1377 und dann weiter. 1377, und der Text, den wir gemeinsam sprechen, beginnt unter erstens unten auf Seite 1377 und geht dann auf die Seite 1378 bis vor zweitens. Das wollen wir gemeinsam sprechen. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Amen. Das sind gewichtige Worte, die wir jetzt nicht alle füllen können. Das macht auch nichts. Bekenntnisse dürfen sich auch festsetzen. Wir wollen antworten mit dem Lied 355, die Strophen 1 bis 5. Liebe Gemeinde, ich möchte gerne anfangen mit einem Erlebnis aus einem Seminar, das ich vor einigen Semestern, ja einige Jahre ist es schon her, in Siegen abgehalten habe. Das Thema des Seminars lautete Mission und Evangelisation. Also, es ging im Seminar um die Frage, ob und wie wir von unserem Glauben anderen Menschen erzählen wollen und können. Eine das Seminar in allen Stunden begleitende Diskussion drehte sich um die Frage, ob wir überhaupt missionieren können oder sollten. Also ob wir anderen davon erzählen sollten. Ich begebe uns mal für einen Moment in das Seminar hinein. Nein, meinte Studentin A, Glauben ist Privatsache. Mission ist nicht mein Ding. Jeder hat seine Überzeugungen und ich habe halt meine. Student B stimmte dem zu. Ich will doch anderen meinen Glauben nicht überstülpen. Und überhaupt, das Christentum ist vielleicht für Europa gut und für andere Kontinente gibt es andere Religionen und andere Überzeugungen. Genau, stimmte Studentin C ein. Wir können doch nicht so tun, als könnten und müssten wir unseren Glauben zum Maßstab machen. Und überhaupt, wir glauben doch sowieso alle an denselben Gott. Es gab im Seminar auch andere Stimmen. Eine Stimme etwa sagte, wir müssen missionieren, damit die Menschen gerettet werden. Wir müssen viele zum Glauben bringen, sonst sind sie verloren. Sie können sich vorstellen, dass das Seminar voll von spannenden Gesprächen und Diskussionen war. Es waren gegensätzliche Stimmen, die erst einmal versuchen mussten, auch etwas aufeinander zu hören. Was wollen die jeweiligen mit ihren Aussagen letztlich sagen? Nun sind wir hier nicht an der Uni, aber es könnte ja durchaus sein, dass diese unterschiedlichen Stimmen in verschiedenster Weise, vielleicht auch etwas anders ausgeprägt, auch unter uns da sind. Ich vermute mal, dass es in unserer Gemeinde Menschen gibt, die dem Thema Mission positiv gegenüberstehen. Aber eben auch solche, die sagen, jeder glaubt auf seine eigene Weise. Wie soll ich denn meinen Glauben zu anderen bringen? Und überhaupt, so kommt dann die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen glauben? Mit diesen Fragen im Hinterkopf oder auch ganz vorne, möchte ich auf einen Bibeltext eingehen, der anscheinend von etwas ganz anderem redet. Ich lese aus Lukas 8, die Verse 4 bis 8. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus, und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Und Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Ich vermute mal, dass viele unter uns dieses Gleichnis kennen. Und wenn man einmal genau in dieses Gleichnis hineingeht und vielleicht auch etwas von der Landwirtschaft versteht, dann wird man sich wundern über diesen Landwirt, der so ganz anders handelt, als ein deutscher Landwirt es tun würde. Bei uns wird zunächst gepflügt und dann gesät. Der Bauer im Text sät erst und pflügt dann. Landwirte werfen bei uns den Samen auch nicht auf Wege oder auf Steine oder ins Gestrüpp. Aber die palästinische Landbebauung zur Zeit Jesu war anders als unsere hiesige. Auf dem Feld waren Trampelpfade, dicht unter der Oberfläche liegende Steine und auch Gestrüpp. Wenn der Bauer säte, dann warf er seinen Samen zunächst aufs ganze Feld, und pflügte dann den Samen unter und den Pfad auch. Und frühestens beim Pflügen entdeckte er einige unter der Fläche liegende Steine. Auch das Gestrüpp wird untergepflügt zusammen mit dem Samen. Das Gestrüpp aber geht zum Teil eher auf als der Same und erstickt dann den Samen, etwa indem er das Licht nimmt. Der Bauer wirft den Samen aus. Und er weiß aus Erfahrung, dass manches nicht aufgehen wird. Und dennoch wirft er den Samen aus in der Erwartung, dass er aufgeht und Frucht bringt. Der Bauer sucht nicht erst den Boden ab und fragt sich, an welchen Stellen sich der Einsatz des Samens lohnt. Er testet nicht erst den Boden und prüft vorher. Der Same ist dem Bauer nicht so kostbar, um ihn großzügig auszubringen. Vielmehr geht er verschwenderisch mit ihm um, prüft nicht erst die Bodenbeschaffenheit, sondern geht das Wagnis ein, dass er nicht überall aufgeht. Die Zuhörer Jesu, sie konnten sich in diesem Gleichnis Jesu wiederfinden, denn sie kannten ja den bäuerlichen Alltag, der hier von Jesus beschrieben wird. Gott ist ein freigebiger Gott, der verschwenderisch mit seinem Samen umgeht. Er sät sein Wort in der Erwartung, dass es aufgehen wird, wobei er weiß, dass nicht überall Frucht da sein wird. Worum geht es eigentlich in unserem Gleichnis im Lukas-Evangelium? Was will Lukas uns sagen, uns Leserinnen und Lesern, uns Hörerinnen und Hörern? Die Frage, die Lukas in seinem Evangelium stellt, ist die nach dem Erfolg des Kommens Jesu. Und die Frage, die er stellt, ist Jesus der Messias? Und was ist das Ziel seines Kommens? Im 7. Kapitel, also ein Kapitel eher, stellt Jesus die Frage, nein, stellt nicht Jesus die Frage, sondern gibt Lukas die Frage von Johannes dem Täufer weiter. Und da heißt, lautet die Frage, ist denn dieser Jesus der Messias? Und Jesus selber antwortet auf die Frage, komm und sieh. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium verkündet. Also der Weg Jesu ist der Weg des Messias. Und nachdem Jesus Johannes den Täufer als seinen Vorläufer beschrieben hat, erzählt Lukas die Geschichte von der Salbung Jesu durch die Sünderin. Sie salbt Jesu Füße mit kostbarem Öl. Sie salbt Jesus zum Messias. Das klingt für uns so als randständige Stelle, aber die Salbung kann im Alten Testament verstanden als die Einsetzung in einen bestimmten Dienst, zum König kennen wir am meisten, die findet genau hier statt. Jesus wird zum Messias gesalbt mit der Vollmacht des Messias, Sünden zu vergeben. So endet dieser kleine Abschnitt. Und dann folgt auch schon unser Gleichnis vom Sämann. Das heißt, dahinter steht die Frage, was und wie wirkt Gott durch Jesus? Das heißt, im Gleichnis wird auch von Jesu eigenem Weg erzählt. Ist der Weg Jesu überhaupt richtig und erfolgreich? Er wird doch schließlich scheitern am Kreuz. Es wird also die Frage gestellt, wie wirksam ist eigentlich dieser Weg? Wie geht die Sache Jesu weiter? Oder bleibt sie bei ihm stehen? Wirkt das Wort weiter? Und wie? Und natürlich hat der Verfasser des Evangeliums auch die kleine Gemeinde vor Augen, die es schon gegeben hat. Eine kleine, sehr überschaubare Gemeinde. Keine große Kirche, eine Gruppe von Menschen. Die behauptet, Jesus sei der Retter der Welt. Der Sämann ist freigebig. Er geht mit seinem Wort verschwenderisch um und berechnet nicht die Wirkung. Er fragt nicht danach, wo denn das Wort Gottes gehört wird und wo nicht, sondern er sät es freigebig. Und das ist gut so, denn davon leben wir. Nun ist es in der Auslegung unseres Gleichnisses so gewesen, und zwar gar nicht selten, als könnte man die vier Weisen des Aufgehens oder auch Nicht-Aufgehens mit vier Menschengruppen identifizieren. Aber das ist gefährlich. Denn vielleicht passiert es dann, dass wir heimlich oder auch nicht heimlich mit dem Zeigefinger auf andere weisen. Kennen wir nicht jemanden, der mal zur Kirche gekommen ist, dann schon bald wieder weg war? Oder denken wir an die, die sich leicht begeistern lassen, aber schon nach kurzer Zeit nichts mehr da ist? Der Glaube dann nur ein Strohfeuer? Und dann gibt es vielleicht auch wohl jemanden, den wir kennen, bei dem die Sorge um das alltägliche Leben und das Kreisen um die eigenen Freuden wichtiger ist als alles andere, auch die Kirche und der Glaube. Vielleicht geht der Blick auf die anderen und sind bei uns selber ganz zufrieden. Da bringt der Glaube ja Frucht. Bei mir hat er ja Wirkungen, auch ins alltägliche Leben hinein. Aber Sie merken schon, Vorsicht. Vorsicht bei dieser Deutung, zu der übrigens auch Lukas in den nachfolgenden Versen ein bisschen Anlass gibt. Aber diese Haltung hat Probleme in sich, denn dann ging es letztlich um unseren Glauben und die Bestätigung unseres Erfolgs. Und darum geht es im Gleichnis nicht. Es geht um den freigebigen Sämann, der allen Hindernissen zum Trotz sein Wort in die Welt streut. Gegen die Widerstände auch, gegen unsere Widerstände. Denn die verschiedenen Reaktionen auf das Wort Gottes, die gibt es doch auch wohl bei fast jedem oder jeder unter uns. Und vielleicht kann man sogar das Wort fast noch in Klammern setzen. Nehmen wir den Trampelpfad auf dem Feld. Er ist festgetreten. Der Boden ist verdichtet. Und wenn der Same da ist und gepflügt ist, dann gehe ich doch wieder genau diesen gleichen Pfad, weil es meiner Gewohnheit entspricht. Ich kenne ja das Alte. Dahinter steht die Anfrage, bin ich so festgelegt, dass ich die Veränderung, die das Wort Gottes bei mir erreichen will, überhaupt bemerke? Das Ziel des Samens ist die Frucht. Aber es kann sein, dass ich durch meinen Lebenstrott gerade verhindere, dass das Wort Gottes wirkt. Mich in Frage stellen zu lassen durch das Wort, das ist hier angefragt. Und ich kann mich fragen, wo es bei mir solche mich bestätigenden Wege gibt, die verhindern, dass das Wort Gottes überhaupt wurzelt. Wo lasse ich es gar nicht erst an mich ran? Wo habe ich meine mir gut bekannten Abwehrmechanismen? Das heißt, da bin ich der selber, bin ich es, der das Wurzeln hier verhindert. Oder schauen wir auf den Stein unter der Oberfläche. Er ist nicht zu sehen, aber er ist da. Hier scheint der fruchtbare Boden zu sehen zu sein, aber da unter der Oberfläche, da ist es hart. Eine freundliche Fassade, hinter der es ganz anders aussieht. Gibt es das nicht auch bei mir, dass ich eine Maske trage, mich als Hörer des Evangeliums zu erkennen gebe, aber hinter der Fassade sieht es ganz anders aus? Der christliche Glaube wird aber mir nicht auch öfters zu einer äußeren Angelegenheit, bei der das Herz nicht mitkommt? Wie sieht es unter der Oberfläche aus? Wurzelt der Glaube in mir oder bin ich selber unter einer dünnen Schicht Freundlichkeit letztlich hart, steinhart? Mache ich nicht selbst die Erfahrung, dass mein Herz, mein Innerstes steinhart geworden ist, deshalb Frucht nicht wachsen kann? Oder schauen wir auf die Dornen. Im Gleichnis heißt es, dass der Glaube erstickt werden kann durch Sorgen, Reichtum und Freuden. Echt seltsame Zusammenstellung. Sorgen, Reichtum und Freuden. Das Wort Gottes, das mich in Bewegung setzen will, kommt nicht recht zum Zuge. Denn zuerst bin ich ja dran. Man wird sich doch noch freuen können, wenn ich dieses Problem gelöst habe, dann. Hier stellt uns das Wort Gottes die Prioritätenfrage. Und es klärt uns auf. Falsche Prioritäten sorgen dafür, dass der Same erstickt. Dass das Wort Gottes keine Luft und kein Licht mehr bekommt. Dass der Blick nach vorne nicht möglich ist, weil die Gegenwart herrscht und nicht das Wort Gottes. Nicht der Blick auf andere ist entscheidend, sondern mit dem Gleichnis werden auch wir beschrieben. Wir, die wir Gewohnheitsmenschen sind, die sich nicht in Frage stellen lassen. Wir, die wir oft hinter der freundlichen Fassade ein hartes Herz haben. Wir, die wir den Alltag Regent in unserem Leben sein lassen. Ich bin gemeint, wir sind gemeint. Um uns weiß der Sämann. Und was tut er? Er sät seinen Samen aus, reichlich, verschwenderisch. Und das ist ja das Seltsame am Ende des Gleichnisses, der Same bringt Frucht. Der Bauer ist letztlich erfolgreich, trotz des verhärteten, steinigen und dornigen Bodens. Ja, er ist überaus erfolgreich, denn hundertfache Frucht, das übersteigt auch damalige Ernteergebnisse. Was man damals erwarten konnte, war so etwa 30-fache Frucht. Das war normal. Aber 100-fache Frucht war nicht normal. Viel mehr, als zu erwarten gewesen wäre. Der Sämann hat Erfolg, Gottes Wort hat Erfolg, setzt sich durch, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz. Es wird mehr Frucht bringen, als zu erwarten ist. Wenn ich diesen Satz so sage, liebe Gemeinde, dann könnte man sagen, vielleicht gut gebrüllt, Löwe, aber guck doch mal in unsere Welt hinein. Wir leben doch in einer Welt, in der der Kirche der Wind ins Gesicht bläst. Die Kirche unserer Gesellschaft schrumpft. Und wir haben nicht wenige Presbyteriumssitzungen im Jahr, in denen wir Austritte zu verzeichnen haben. Ich würde sagen, in mindestens jeder zweiten. Menschen treten aus unserer Gemeinde aus. Manche fragen sich, wie es mit der Kirche weitergehen wird. Und vielleicht fragen wir uns auch, wie es mit unserem Glauben weitergehen wird. In diese Situation hinein spricht unser Predigttext aus dem Lukas-Evangelium. Die Widerwärtigkeiten in dieser Welt, sie sind da. Sie sind da in uns selber und auch andernorts. Der Sämann sät den Samen in die Welt im Wissen um die Gewohnheiten, die Herzenshärtigkeit und die Fassadenmalerei. Er sät den Samen in die Welt verschwenderisch und hat Erfolg. Auch wenn wir den nicht sehen, weil vielleicht unser Blick gehalten ist. Jesus Christus, wir haben es eben bekannt, ist das eine Wort Gottes, das die Kirche zu hören, dem sie zu vertrauen und zu gehorchen hat. So hat die Barmer Bekenntnissynode vor 90 Jahren bekannt. Und genau in dieser Linie verstehe ich unser Gleichnis. Das Wort Gottes, das Jesus Christus heißt, breitet sich aus in der Welt. Mit diesem Wort hat Gott zur Welt und damit auch zu uns gesprochen. Es ist mächtiger als die Herren der Welt, die das Wort Gottes zu vernichten drohen, einzuengen drohen. Diese Weltherren, die das versuchen, gibt es in uns und außerhalb von uns. Und dass es Widerstände gegen das Wort gibt, ist von Anfang an klar. Aber diese Widerstände werden das Wort nicht erledigen. Es bleibt nicht nur, sondern bringt sogar Frucht. Das heißt, unser Gleichnis will uns allen Mut machen. Mut nach vorne zu sehen und zu gehen, weil unser Herr regiert. Es möchte uns Mut machen, auf den zu vertrauen, der sich durchsetzt. Und möchte uns Mut machen, das Wort Gottes selber verbreiten zu helfen. Es hören und es bewahren, heißt es. Aber nicht bewahren, um es einzuschließen, um es festzuhalten, sondern um damit zu wuchern. Wir haben eben in der Schriftlesung ein ähnliches Gleichnis gehört aus dem Markus-Evangelium. Auch dort bringt der Same Frucht. Und dann heißt es, ganz von selber, von sich aus, bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre, dann die Frucht in der Ehre. Von selbst. Im Griechischen steht hier das Wort automate. Das einzige Mal in der Bibel, wo automatisch vorkommt. Das heißt also, dass die Frucht, die ausgebreitet wird, bringt automatisch Frucht. Da können wir nicht dran ziehen, das hilft nichts. Wir sind Säleute, aber wir können das Evangelium nicht durchsetzen. Es bringt selber Frucht, auch da, wo wir es gar nicht sehen. Auch in unseren Tagen, auch in unserer Gemeinde. Und jetzt schaue ich nochmal auf den Anfang der Predigt. Das Wort Gottes beschränken zu wollen, ist kein guter Ansatz. Es will in die ganze Welt hinein. Deshalb ist es problematisch, wenn wir sagen würden, das uns zugesagte Wort dürften wir nicht weitersagen in alle Welt hinein. Mission ist die fröhliche Bezeugung des Wortes Gottes in alle Welt hinein. Aber nicht unser Glaube ist der Maßstab, also unsere Art und Weise, wie wir es verstehen, sondern das Wort Gottes selber. Und deswegen mache ich meinen Studierenden Mut, gerne von diesem Gott zu erzählen, der seinen Samen verschwenderisch aussät, in uns und in die ganze Welt. Wir sind in erster Linie die, die etwas bekommen haben und dürfen uns darum auch darüber freuen, es weitergeben zu können. Martin Luther hat mal gesagt, alles, was wir sagen können, ist, dass wir Bettler sind und bestenfalls wissen, wo wir anklopfen können. Denn hinbringen zu anderen Leuten können wir den Glauben nicht. Und letztlich verantwortlich dafür, ob der Same bei Menschen anschlägt, ob er Frucht bringt, sind wir nicht. Wir haben unseren Glauben ja auch nicht gemacht. Er ist ein Geschenk für uns, für die ganze Welt. Aber er wird hundertfältig Frucht bringen, auch wenn wir es nicht sehen. Amen. Wir wollen singen aus dem Lied 353, die Strophen 1 bis 4. Folgendes darf ich noch bekannt geben. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für Straßenkinder in Bolivien. In El Alto das ist in Bolivien, erfahren tausende Straßenkinder Gewalt und Ausbeutung. Dort leben über 1000 Straßenkinder. Es gibt Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und erste medizinische Hilfe, die diesen Kindern hilft. Mit dem Ziel, dass sie in ein geschütztes Leben und in ihre Familien zurückfinden. Es soll dort ein neuer Therapieraum eingerichtet werden, um mehr Kinder aufzunehmen und zu stärken. Dafür sammeln wir für das bolivianische Hilfswerk MPK und die unterstützt diese dabei. Und dann sammeln wir auch wie üblich beim Ausgang links für den Diakonie-Katastrophenschutz für die Ukraine. An Terminen habe ich einmal einen Hinweis auf den Gottesdienst am 30.06. um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Marienberghausen. Dort gibt es einen Festgottesdienst zum 170-jährigen Jubiläum des Männergesangvereins. Wir sind in einem Jahr voller Jubiläen, das merken Sie schon. Und jetzt auch 170 Jahre Männergesangverein. Christi Greyer wird den Gottesdienst halten. Und als wir damals im Presbyterium uns über diesen Termin gefreut haben und ihn organisiert haben, kam etwas später der Hinweis, Elsenroth, wir wollen ein Brunnenfest feiern. Und deswegen gibt es um 11 Uhr auch eine Andacht am Brunnen in Elsenroth mit Sophie Weisweiler und dem Kindergottesdienst-Team. Und da das schon zwei Gottesdienste sind und der 5. Sonntag im Monat ist, wäre auch Abendgottesdienst, der entfällt aber. Das wäre zu viel für unsere kleine Gemeinde. Mehr habe ich nicht. Ich gucke dich an. Gut, dann wird es auch nichts mehr geben. Dann also herzliche Einladung zu diesen beiden gottesdienstlichen Veranstaltungen. Sagen wir mal so. Wir wollen Fürbitte halten. Du treuer, barmherziger Gott, wir danken dir, dass du bis heute deine Kirche erhalten hast, trotz ihrer Verfehlungen und ihrer Schuld. Du lässt doch immer Menschen dein Lebenswort hören. Du lässt doch immer Menschen deinen Trost erfahren und in deiner Weisung Orientierung finden. Wir bitten dich, mach uns bereit und fähig, weiterzugeben, was wir von dir empfangen haben. Hilf uns wahrzunehmen, was Menschen am kirchlichen Leben abstößt, und mache uns empfindsam für das, was sie suchen. Bewahre uns vor selbstgerechtem Urteil, aber gib uns auch die Kraft zur Klarheit, wo sie gefordert ist. Lass uns Wege finden, Menschen dein Wort als Hilfe zum Leben auszulegen. Führ uns zu denen, die auf geistliche Stärkung warten, aber es so nicht ausdrücken können. Und lass unsere Gemeinde ein Ort sein, an dem sich die Buntheit deiner Gnade spiegelt, wo sich unterschiedlichste Menschen zu Hause fühlen und sich und ihre Gaben einbringen. Wir bitten dich um deinen Geist. Und alles, was uns sonst bewegt, fassen wir zusammen in das Gebet, was du uns selber gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen als letztes gemeinsames Lied singen, das Lied 592, von dem ich nicht genau weiß, wie gut Sie es kennen. Aber wenn Sie es noch nicht gut kennen, kennen Sie es hinterher gut.
Thank you.
darf Ihnen alle eine gute sommerliche Woche wünschen, in dem bei Ihnen so manches aufgehen mag. Das wäre der Wunsch. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Und es segne und behüte uns, Gott der Barmherzige und der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.